Auge um Auge, Zoll um Zoll. Am 2. April 2025 erklärte US-Präsident Donald Trump dem Rest der Welt den Handelskrieg. Die EU kam mit 20% beinahe noch gut davon. Auf Waren aus China werden die USA künftig satte 34% Zoll einheben. Ja, und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte natürlich umgehend Gegenmaßnahmen an. Endet damit das Zeitalter des freien Warenhandels? Was heißt das für unsere Exportindustrie und damit für unsere Wirtschaft im dritten Jahr der Rezession? Diese Fragen stelle ich heute dem Wirtschaftsforscher Harald Oberhofer.
Schönen guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Sie sind Ökonom am Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO und außerdem Professor für Imperial Economics an der Wirtschaftsuniversität Wien. Und mein Name ist Eva Weisenberger, ich bin der Host dieses Podcasts und ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu diesem Deep Dive zum Thema Zölle. Ja, Donald Trump nannte diesen 2. April einen Tag der Befreiung und sagte, dieser Tag wird in die Geschichte eingehen als der Tag, an dem die amerikanische Industrie wiedergeboren wurde. Ursula von der Leyen beschrieb ihn hingegen als verheerend und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz sagt, es ist ein schwerer Anschlag auf die Weltwirtschaft. Wie beschreibt denn der Handelsforscher diesen 2. April 2025? Als was wird dieser Tag in die Weltwirtschaftsgeschichte eingehen?
Der 2. April 2025 ist in den globalen Handelsbeziehungen sicher eine Zäsur. Wir haben jetzt endgültig den Ausstieg der USA aus einem regelbasierten Handelssystem. Die Zölle, die am 2. April verhängt wurden und angekündigt wurden, sind ökonomisch mit internationalem Handelsrecht nicht in Einklang zu bringen. Es ist ein Alleingang von Donald Trump gegen den Rest der Welt, das heißt eben auch gegen eigentlich Verbündete, gegen befreundete Länder, nicht nur gegen Systemrivalen wie China, das kannten wir aus der ersten Amtszeit schon, sondern es geht tatsächlich darum, die USA möchte nicht mehr Teil der globalisierten Welt sein und verwendet die Handelspolitik, um das zu erreichen.
Das Ende der regelbasierten Weltwirtschaft, der Beginn der machtbasierten oder Wiederbeginn der machtbasierten Weltwirtschaft, das haben wir in diesem Podcast schon öfter gehört. Mhm. Sie sagen jetzt, der 2. April 2025 war der Tag, an dem das endgültig angebrochen ist, dieses neue Zeitalter. Ganz naiv jetzt gefragt, was ist eigentlich so schlimm daran?
Es ist insofern so schlimm daran, dass wir ja an und für sich uns ein regelbasiertes System gegeben haben, das relativ eindeutig regelt, wie wir in den globalen Handelsbeziehungen im bilateralen Handel miteinander umgehen möchten. Donald Trump ignoriert das nicht nur, sondern er verstößt in allen Dimensionen gegen dieses Recht. Und im Gegensatz zu den Maßnahmen, die er schon in seiner ersten Amtszeit getroffen hat, aber auch schon in seinen ersten beiden Monaten im Amt bisher, ist, dass es jetzt flächendeckende Zölle gibt und dass auch die Art und Weise, wie die Zölle berechnet werden, die herangezogen werden, ein sehr schräger Zugang grundsätzlich sind und nichts mit Regeln zu tun haben, sondern eigentlich nur aus einer einzelnen Überlegung bestimmt werden, nämlich Donald Trump will kein Handelsbilanzdefizit mit irgendeinem Handelspartner der Welt für den Warenhandel haben.
Mhm. Sie sagen schon, es wird eigenartig berechnet. Er sagt, das sind reziproke Zölle, also alttestamentarisch formuliert, Aug um Aug, Zoll um Zoll oder wie du mir, so ich dir. Also das ist seine Devise. Und eines der Beispiele, die er auch anführt, wo man ihm ja fast recht geben könnte, die Zölle auf Fahrzeuge, die ja schon länger angekündigt waren und jetzt eben auch Anfang April in Kraft traten. Da war es so, dass die EU 10% Zölle auf Autoimporte aus den USA eingehoben hat bislang und umgekehrt aber die USA nur 2,5%. Das sind ja tatsächlich unfaire Bedingungen, wie Trump sagt.
Dieses Argument jetzt in dieser speziellen Branche kann man nachvollziehen, da hat Donald Trump sicher einen Punkt. Er hat aber nicht das gemacht, dass er jetzt gesagt hat, er macht 10% auf Autos aus der EU, weil wir das haben, sondern er in diesem Bereich hat er gesagt 25% für alle. Also er erhöht schon einmal mehr, als wir Zölle haben, das ist der eine Aspekt. Und dann ist er jetzt mit den reziproken Zöllen noch viel weiter gegangen, nämlich was er an und für sich gemacht hat oder seine Administration ist, sie haben sich das Handelsbilanzdefizit der USA mit jedem Handelspartner nur im Warenhandel angesehen und rechnen den Anteil am Gesamtimport aus dem Handelspartnerland, das ist dann de facto der Zollsatz, den er verhängt hat, beziehungsweise die Basis. Da kommt er auf 39% jetzt für Europa, das heißt, dass wir im Warenhandel einen Überschuss von 39% im bilateralen Handel mit den USA haben. Das stimmt, aber was er vollkommen ausblendet, ist, dass die USA einen Handelsbilanzüberschuss im Dienstleistungshandel mit uns haben. Wenn er das berücksichtigen würde, wäre der Unterschied plötzlich nur noch 3% des gesamten Handelsvolumens zwischen der USA und der EU. Und insofern sind die Zahlen, die er da bringt, natürlich total im Sinne einer Industriepolitik der USA verzerrt. Und sie sind auch keine allgemeinen Regeln, sondern sie basieren darauf, dass halt im Warenhandel offensichtlich europäische Produkte in den USA beliebter sind als amerikanische Produkte in Europa.
Sie sagen jetzt, das ist verzerrt, also diese Berechnungen sind verzerrt zugunsten der US-amerikanischen Industriepolitik. Jetzt sagt der britische Premier Keir Starmer, in einem Handelskrieg gibt es gar keine Sieger, also Zölle und andere Handelshemmnisse sind nicht nur schlecht für das große Ganze, für die Weltwirtschaft, sondern sie sind auch schlecht für die EU, sie sind schlecht für China und sie sind aber auch schlecht für die US-Wirtschaft. Warum macht das Trump dann eigentlich?
Also das ist es tatsächlich. In einem Handelskonflikt gibt es nur Verlierer. Wir haben jetzt auf Basis der Entscheidung oder der Ankündigung von gestern am Wirtschaftsforschungsinstitut erste Berechnungen anstellen können und die zeigen tatsächlich, wenig überraschend, die USA ist der größte Verlierer. Kurzfristig kann das die Wirtschaftsleistung in den USA um 1,7% zurückgehen wegen diesen Zöllen und die Inflation deutlich steigen. Und das ist natürlich die große Frage, warum tut das? Also er fügt dem eigenen Land einen ökonomischen Schaden zu.
Bricht damit auch alle seine Wahlversprechen, weil einerseits hat er ja den Konsumentinnen und Konsumenten, den einfachen Wählern sozusagen versprochen, dass die Inflation gestoppt wird und die Preise sinken und gleichzeitig seinen großen Donatoren, den Großspendern der Industrie, hat er versprochen, goldenes Zeitalter ohne Steuern und eine boomende Wirtschaft.
Ja, das ist der Punkt. Also die Frage der Inflation spießt sich tatsächlich mit einer Ankündigung. Das kann er mit Zöllen nicht erreichen. Im Gegenteil, Zölle führen zu höheren Preisen in den USA. Er hat aber auch ein anderes Ziel im Wahlkampf ausgegeben und das heißt, es darf nicht mehr unfair mit den USA umgegangen werden. Und aus seiner Sicht ist ein Handelsbilanzdefizit im Warenhandel etwas, das kann nur aus unfairen Gründen kommen. So interpretiert er das Ganze. Und das möchte er jetzt bereinigen mit der Hoffnung, dass die Zölle dazu führen, dass die Handelsbilanzdefizite schrumpfen, idealerweise ganz verschwinden. Und das ist ihm offensichtlich wichtiger, als was er den Konsumentinnen versprochen hat, dass er etwas gegen die Inflation tut.
Gut, dann definieren wir mal Handelsbilanz, weil ich glaube, das muss man auch mal dazu sagen, es misst den Unterschied zwischen den Exporten und den Importen eines Landes. Und wenn es einen Überschuss bedeutet, der also mehr ausgeführt wird als eingeführt, und es ist ein Defizit, wenn es umgekehrt ist. Sie haben das vorher schon angesprochen, dass Trump eben nur die Handelswaren, also Autos, Pharma, Fleisch, hernimmt und sagt, die Europäer zum Beispiel kaufen mir keine Hühner und die kaufen keine Autos und deswegen gibt es die hohen Zölle. Was aber außer Acht lacht, das haben Sie schon erwähnt, sind die Dienstleistungsimporte. Und bei den Dienstleistungsimporten, da denkt man gemeinhin bei Dienstleistungen an andere Dinge. Aber die wichtigste Dienstleistung, die wir dort kaufen, ist quasi Software as a Service. Also wir bezahlen Milliarden und Abermilliarden Dollar für die Tech-Giganten in Europa, weil kein Büro ohne Microsoft Office läuft. Und jeder von uns Produkte von Meta oder Alphabet, aber auch eben von Elon Musk nutzt. Jetzt hat Ursula von der Leyen ja angekündigt, sie möchte noch verhandeln in den nächsten Tagen zumindest und Wochen. Kann es hier das Thema sein, dass man sich hier einigt auf dem Gebiet oder ist es ganz im Gegenteil so, dass Trump versucht, uns die Europäer zu erpressen, damit wir ja nicht höhere Steuergebühren legen auf diese Technologiedienstleistungen?
Also das ist, glaube ich, die tatsächlich schwierige Frage, wie man jetzt damit umgeht und wie man darauf reagiert. Also jetzt ist es grundsätzlich so, Verhandlungen wären natürlich grundsätzlich das Beste und idealerweise für alle Beteiligten wäre es sinnvoll, wenn diese Zölle nicht kommen und wir auch nicht reagieren müssen. Das muss unser allererstes Ziel sein, eine Verhandlungslösung zu finden, die diese zusätzlichen neuen Handelsbarrieren tatsächlich abschafft, dass die nicht weiterkommen oder zumindest nicht lange bleiben. Gleichzeitig heißt das aber natürlich auch, dass man zum einen Angebote machen kann, was beispielsweise immer schon im Raum stand. Donald Trump ist ja auch ein Mann der fossilen Energieträger und hat auch immer wieder darauf hingewiesen, dass Europa zu abhängig von Russland ist, schon in seiner ersten Amtszeit, was vor allem fossile Energieträger betrifft, also vor allem Erdgas, und dass wir doch bitte mehr Erdgas LNG aus den USA kaufen. Das könnten wir tatsächlich tun, weil wir haben relativ hohe Energiekosten in Europa und ein Mehrangebot könnte uns da helfen. Das ist eine Möglichkeit, die man ihm anbieten kann. Gleichzeitig, weil es schon angesprochen ist, kann man natürlich auch anbieten, dass wir sagen, ja, in diesen relevanten Produkten für ihn, Autozölle, reduzieren wir sie halt auf 2,5%. Das sind zwei Angebote, die man konkret formulieren kann. Gleichzeitig muss man aber auch, glaube ich, schon sagen, wenn das alles nicht hilft und wenn er auf diesen Deal nicht einsteigen will, dass wir als europäischer Binnenmarkt ökonomisch auch stark genug sind, den USA Schmerzen zu bereiten und das eben vor allem im digitalen Dienstleistungsbereich, den Sie schon angesprochen haben, und dass wir uns vorbehalten, unsere Reaktion genau in diesem Segment, in diesen Produkten zu platzieren, um auch auf Druck auf die Manager dieser Unternehmen auszuüben, weil die ja offensichtlich noch den besten Zugang zu Donald Trump haben und ihn vielleicht überzeugen können, dass das keine gute Idee ist, was er gerade macht.
Gut, das wäre eine Möglichkeit, aber da denkt man sich ja, das ist ja dann auch wieder Aug um Aug, Zoll um Zoll, ja. Das facht ja diesen Handelskrieg noch mehr an. Ja. Wo soll das hinführen?
Ja, das ist das große Risiko bei jedem Konflikt und vor allem auch bei Handelskonflikten, dass das natürlich über mehrere Runden immer weiter eskalieren kann. Und das heißt, dass der Schaden auch immer größer werden kann. Auf der anderen Seite, glaube ich, können wir halt in Europa uns auch nicht zurücklehnen und sagen, wir finden das unfair, aber wir reagieren darauf nicht, weil wir dann ja vielleicht auch aus Sicht von Donald Trump ein Schuldeingeständnis abgeben würden, dass wir uns tatsächlich unfair verhalten haben. Und an und für sich haben wir uns nach den Regeln der Welthandelsorganisation gehalten bei allem, was wir bisher in den Handelsbeziehungen mit den USA gemacht haben. Also ist es halt schon auch eine Notwendigkeit, wenn man auf Regeln besteht, dass man sagt, wenn die gebrochen werden, muss ich darauf reagieren, dass das riskant ist. Ist so. Es ist aber auch von Donald Trump riskant gewesen, diesen Weg zu bestreiten. Und er musste davon ausgehen, dass es Reaktionen gibt. Und er muss auch davon ausgehen, dass China reagiert, dass Südkorea reagiert, dass Japan reagiert und alle anderen betroffenen Länder auch. Also das musste er wohl in sein Kalkül mit einbeziehen. Und offensichtlich ist ihm dieses Risiko wert, dass er trotzdem die Zölle macht.
Und es kommt vielleicht noch ein Punkt dazu. Das ist jetzt meine küchenpsychologische Meinung. Aber ein Dealmaker und so ein knallharter Geschäftsmann wie Donald Trump respektiert wahrscheinlich kein Gegenüber, keinen Gegner, der sofort klein beigibt und gewinselnd angerannt kommt und sagt, na gut, dann senke ich auch meine Zölle auf dieses und jenes, sondern wenn man ihm stark in die Augen und furchtlos in die Augen blickt, dann ist es wahrscheinlich die bessere Variante.
Das war unser Erfolgsrezept 2018 mit Jean-Claude Juncker, als er in die USA gefahren ist. Da kam er mit einem Angebot, was man denn kaufen könnte aus den USA, und hat aber genau eigentlich auch die Karte digitale Dienstleistungen auf den Tisch gelegt und dann gab es eine Einigung. Also das ist, glaube ich, tatsächlich bei Donald Trump so, dass er jedenfalls harte Verhandlungen mehr respektiert als wie etwas, was er tatsächlich als Schuldeingeständnis interpretieren kann, weil er könnte ja dann einen Schritt weitergehen. Er hat am 2. April ja gesagt, es sind ja nicht mal vollkommene reziproke Zölle, sondern eh nur 50%, weil aus dieser Differenz der 39% hat er ja nur 20% gemacht. Dann könnte er sagen, okay, jetzt haben sie es sogar zugegeben, dann habe ich das Recht, voll darauf zu reagieren und die Zölle auf 39% zu erhöhen. Das ist halt bei ihm nie ausgeschlossen, dass er auch so reagiert, wenn man sagt, okay, wir reagieren nicht darauf und wir lassen das über uns ergehen.
Jetzt muss man mal dazu sagen, wann wir dieses Gespräch überhaupt aufnehmen, weil bei Donald Trump muss man, glaube ich, immer den Tag, vielleicht sogar die Stunde dazu sagen, weil es könnte, wenn wir aus diesem Podcast-Studio rausgehen, schon wieder anders sein. Also wir befinden uns am Nachmittag des 3. April 2025, einen Tag, nachdem eben diese Zölle verkündet worden sind. Nicht einmal 24 Stunden nach dieser großen Zollliste, die Donald Trump in der Hand hielt, die so groß und lang war, dieses Schild, diese Liste, dass man Angst hatte, der Wind, oder Angst ist vielleicht das falsche Wort, dass man dachte, der Wind weht ihm diese Liste vielleicht aus der Hand. Das wäre auch ein schönes symbolisches Bild gewesen. Mhm. So war es nicht. Er hat es in der Hand behalten. Und eben mein Gesprächspartner, Sie kommen gerade von einem Termin mit dem österreichischen Wirtschaftsminister Wolfgang Hartmannsdorfer, wo genau dieses Thema besprochen wurde. Können Sie uns kurz schildern, was kommt da auf uns zu?
Also ja, wir hatten dieses Gespräch. Ich war hauptsächlich dafür eingeladen, mal eine erste Einschätzung zu geben über die ökonomischen Auswirkungen der reziproken Zölle von Donald Trump, natürlich vor allem mit dem Fokus auf die österreichische Wirtschaft. Wir haben in der Nacht und heute Vormittag auch Berechnungen angestellt. Es sind ja auch immer mehr Details bekannt geworden, dass beispielsweise Pharmaprodukte und Halbleiter ausgenommen sind. Das ist auch in der Bewertung dann, was die gesamtökonomischen Folgen sind, wichtig, weil wir ja beispielsweise auch eine starke Halbleiterindustrie in Österreich haben.
Und weil auch Pharmaprodukte das wichtigste Handelsgut sind, das wir als Österreich in die USA exportieren.
So ist es, und das gilt für die gesamte EU sogar. Also Pharma- und Medizinprodukte sind mehr als doppelt so wichtig wie Autos im gesamten Handelsvolumen, Exportvolumen der EU mit den USA. Wir reden immer gerne über Autos, das ist auch nachvollziehbar, das ist halt auch symbolisch für Europa ein wichtiges Produkt. Aber in der gesamten ökonomischen Bedeutung ist Pharma und Medizin für uns, also Exportgut in den USA, eigentlich noch wichtiger. Insofern ist das natürlich, wenn man was Positives finden möchte, das noch relativ gute Nachrichten, dass das mal ausgenommen ist, auch die Halbleiter zunächst einmal. Wir wissen nicht, ob dann nicht jetzt vielleicht sogar was Schlimmeres kommen soll, dass es deswegen ausgelassen hat. Aber mit dem Status einem Tag nach der Verkündigung ist das etwas, was uns ein bisschen hilft. Aber natürlich alle anderen sind davon betroffen. Die Autos sind sogar noch stärker betroffen, weil die haben ja 25%. Das ist wieder eine andere Maßnahme, die in Kraft gesetzt worden ist.
Können wir kurz bleiben bei Halbleiter und Pharmaprodukte? Kann das daran liegen, dass man die in den USA einfach braucht? Weil kann ja nicht seine eigene Industrie sozusagen, die brauchen ja auch Halbleiter, aushungern und gleichzeitig der Bevölkerung keine Medikamente mehr zur Verfügung stellen.
Das ist für mich eine plausible Erklärung. Es ist beispielsweise ja auch Kupfer ausgenommen. Also das ist auch ein Produkt, wo die USA auf Importe angewiesen ist, im Wesentlichen für große Bereiche der Industrie. Vor allem der modernen, der neuen Technologien ist Kupfer ja auch sehr relevant. Bei Pharma würde ich die Einschätzung auch teilen, dass wenn jetzt relativ kurzfristig schnell Medikamentenpreise in den USA steigen, dann ist wohl der Unmut in den USA in der breiten Bevölkerung noch größer. Und das andere ist natürlich Mikrochips, wieder im Hinblick auf die digitalen Dienstleister, die das natürlich sehr stark für ihre Angebote brauchen, große Serverfarmen und dergleichen, sehen wir schon, dass er wohl halt das zumindest zugesteckt bekommen hat, dass die Branche verschont bleiben möchte in den Vorleistungen, die man nicht teurer haben möchte.
Und Sie haben jetzt davon gesprochen, dass gesamteuropäisch die Automobilindustrie nicht ganz so wichtig ist, aber für Deutschland natürlich ist die Automobilindustrie wirklich ein wichtiger Pfeiler. Sie macht etwa 5% des deutschen BIP aus, und wenn man noch indirekte Effekte dazu zählt, Zulieferer, Logistik, Maschinenbau, dann kommt man auf 10-13% der gesamten Bruttowertschöpfung Deutschlands. Österreich hängt da als Autozulieferer Nation auch dran an der deutschen Autoindustrie. Das heißt, das ist schon ein wahnsinnig schwerer Schlag wiederum für unsere Wirtschaft.
Das ist ein schwerer Schlag, und es ist auch ein schwerer Schlag zu einer Zeit, wo die Branche ohnehin schon unter Druck ist. Ein wesentlicher Faktor unter anderem, warum sich die europäische Industrie und damit die deutsche, österreichische Industrie ja jetzt ein drittes Jahr in der Rezession befindet, ist auch die schwächelnde Autoindustrie, Kfz-Industrie. Und wenn man da jetzt mit zusätzlichen Barrieren auf dem Markt, der unser größter Handelspartner außerhalb Europas ist, konfrontiert ist, dann hilft das natürlich überhaupt nicht und ist besorgniserregend.
Eine Sache, die wir noch dazu sagen müssen, die in diesem Podcast wir schon oft gesagt haben, aber man glaubt, man kann es nicht oft genug sagen: Der wichtigste Handelspartner Deutschland sind die USA, und der wichtigste Handelspartner Österreichs ist Deutschland. Und auf Platz 2 kommt schon, und das wissen nicht alle, auch die USA. Ja. Und das seit 2010 stark steigend. Also das ist wirklich eine stark steigende Kurve. Das war bis vor kurzem für uns, für Österreich, der total wichtige Hoffnungsmarkt. Für Deutschland ist es ohnehin immer schon ein wichtiger Markt. Nochmal unterm Strich, was Sie da jetzt ausgerechnet haben. Was bedeutet das für Österreich, für Deutschland, für die EU?
Ja. Also wir haben uns hauptsächlich auf Österreich konzentriert, und wir haben in den Berechnungen zwischen kurzfristig, also was sehr schnell passieren wird, und mittel- bis langfristigen Effekten unterschieden. Wenn man von hinten her beginnt, dass man ein Gefühl kriegt, was ist der Schaden, den wir insgesamt haben werden, sagen unsere ersten Berechnungen jetzt, dass das österreichische BIP um ziemlich genau einen Drittel Prozentpunkt, also 0,33% geringer sein wird, alleine wegen den Zöllen, die jetzt die USA gegen uns verhängt hat. Das ist, und zwei Drittel davon werden schnell realisiert werden. Das heißt, 0,33 23%. Also wir haben ja jetzt schon Prognosen, die sagen, dass wir auch dieses Jahr wieder schrumpfen werden. Und jetzt könnte man sozusagen schon mal 0,23 wieder dazuzählen auf der Negativseite, um was es weiter nach unten geht, wenn uns keine Alternativen einfallen, wie wir das Wachstum wieder in Schwung kriegen. Also es ist zu einer Unzeit ein doch beträchtlicher Effekt. Wir sind auch, und das ist grundsätzlich bei der Handelspolitik so, und das ist, glaube ich, auch wichtig zu kommunizieren, wir sind eine kleine Volkswirtschaft und die kleine Volkswirtschaft ist immer offener und damit immer von der internationalen Handelspolitik überproportional betroffen. Also diese Effekte für uns sind größer, als sie für den EU-Schnitt sind.
Eine Zahl habe ich mir noch ausgesucht. Deutsche Wirtschaftsforscher haben prognostiziert, dass 4 Jahre Amtszeit Donald Trump Deutschland 200 Milliarden Euro kosten wird in den nächsten Jahren. Also das ist auch eine stolze Zahl. Also Österreich und Deutschland sehr stark betroffen. Kommen wir mal zum Grundsätzlichen. Ich würde Sie bitten, Herr Professor, uns einmal den Freihandel zu erklären. Diese Theorie ist ja schon recht alt. Entstanden ist es um 1800. Die Proponenten waren Adam Smith und David Ricardo. Was hat es mit dem Freihandel auf sich und warum ist der so wichtig?
Die grundsätzliche Überlegung ist relativ einfach und es überträgt einen Gedanken, den wir innerhalb einer Volkswirtschaft schon immer gehabt haben, auf den Handel zwischen Ländern. Nämlich, dass man sich auf das spezialisieren sollte, was man relativ im Vergleich zu anderen am besten kann. Das meint relative Kostenvorteile, sagt, es macht einen Sinn zu sagen, wenn die USA, jetzt um ein bisschen konkreter zu bleiben, einfach in diesen digitalen Dienstleistungen so viel besser ist als wir, dann macht es Sinn, dass das die USA zur Verfügung stellt und auch Skalenerträge generiert, also durch mehr Angebot sogar noch effizienter und kostengünstiger wird. Und wenn wir beispielsweise Autos besser produzieren als die USA, macht es Sinn, dass wir die Autos auch für nicht nur für uns, sondern auch für den amerikanischen Markt produzieren. Und in Summe gewinnen wir beide, wenn wir dann frei miteinander handeln, weil dann kriegen amerikanische Konsumentinnen die günstigsten Autos, weil wir das besser können. Und wir kriegen die beste Software, auch zu den günstigsten Preisen, weil das die USA am besten kann. Und wenn man an das glaubt, dann ist es für den Gesamtwohlstand, den Kuchen sozusagen, die gesamte Wirtschaftsleistung auf der Welt, ist es optimal, wenn man sich tatsächlich auf Dinge konzentriert. Da ist aber natürlich der einschränkende Punkt und das passt, glaube ich, zu dem Thema dieser Reihe auch gut. Das funktioniert aber natürlich auch nur, wenn dann Abhängigkeiten nicht strategisch ausgenutzt werden. Wenn alle der Meinung sind, vor allem die Politik, dass wir diese Spezialisierungen zulassen und diesen Handel haben wollen, damit alle profitieren und wir nicht jetzt ausnutzen, dass zum Beispiel wir die Software aus den USA brauchen und die USA dann plötzlich sagen, jetzt liefern wir die euch nicht mehr, weil wir euch ökonomisch schaden wollen.
Gut, und das geht oft rund um 1800 zurück, hat sich auch nicht gleich durchgesetzt, dieser Gedanke, sondern über die Jahrhunderte entwickelt und seinen Durchbruch hatte der Freihandel dann nach dem Zweiten Weltkrieg in den späten 1940er Jahren, natürlich auch eingedenk der Schrecknisse des Zweiten Weltkriegs, weil das muss man auch noch dazu sagen, prinzipiell ist die allgemeine Auffassung, dass Freihandel den Frieden stabilisiert. Das ist auch die Grundidee der EU, aber das ist auch die Grundidee des freien Warenhandels weltweit, dass man sozusagen, wenn man miteinander handelt, dann greift man sich nicht gegenseitig an. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo das sehr lange gut funktioniert hat. Und Sie haben es eingangs schon gesagt, diese regelbasierte Weltwirtschaft, die eben auf diesen Freihandelsregeln gründet, die ist jetzt passé seit dem 2. April eigentlich Geschichte. Was ist da in der Zwischenzeit passiert? Also wie konnte es so weit kommen?
Ja. Also grundsätzlich ist es tatsächlich eine Konsequenz aus den Ereignissen des Zweiten Weltkriegs, vor allem in Europa ja und auch der Gründungsgedanke der Europäischen Union. Frankreich und Deutschland sollen miteinander Handel treiben und voneinander abhängig sein, damit die beiden nicht miteinander Krieg führen. Parallel ist natürlich,
und hat ja auch funktioniert.
Hat funktioniert und parallel ist natürlich auch noch der Kalte Krieg entstanden und zwei Blöcke. Und da war es natürlich auch im Interesse der USA, über Handelsbeziehungen so viele Länder wie möglich auf die Seite der USA zu ziehen. Und auf der anderen Seite hat es die Sowjetunion versucht. Und das war der Systemwettbewerb zwischen, machen wir freie Marktwirtschaft mit freiem Handel oder sind wir im anderen Block und haben Planwirtschaft und teilen letztlich am Reißbrett auf, wer was machen darf. So hat's, so ist es vor allem in Osteuropa und in der Sowjetunion abgelaufen, dass man Ländern zugeteilt hat, welche Industrieprodukte sie herstellen dürfen. Der eigentlich gedachte Sieg dieser Überlegung des freien Handels ist dann mit dem Ende des Kalten Kriegs und dem Zusammenbruch des Ostblocks und der Sowjetunion, wo man gesagt hat, dass das Spiel ist entschieden, ein System hat sich durchgesetzt, freie liberale Demokratie mit freier Marktwirtschaft ist das Dominierende. Man hat dann im Zuge dessen bis 1995 die Welthandelsorganisation gegründet, die genau diese Aufgabe hat, diesen freien Handel zu garantieren, sicherzustellen und mögliche Konflikte innerhalb eines multilateralen, also wo alle beteiligt sind, Rahmens und Forums zu begleichen. Und dann ist, glaube ich, schon ein erster wichtiger Punkt, vor allem auf der amerikanischen Seite, ist der Beitritt Chinas 2001 zur WTO. Da hat man China sehr viele Vorteile des Welthandelssystems ermöglicht, die Märkte für chinesische Produkte geöffnet und China hat das nicht im selben Ausmaß gemacht. Und das war für die USA schon immer ein Problem. Die ersten Zolldispute innerhalb der WTO mit China gibt es dann schon bei George Bush Jr., auch eben um Stahl und Aluminium ging es dann. Und letztlich ist jetzt vor allem der Konflikt zwischen China und den USA eigentlich ein Dauerbrenner und auch unter demokratischen Präsidenten hat die Handelspolitik der USA jedenfalls restriktiv gegenüber China agiert. Und das ist der Hintergrund hier ist der neue Systemwettstreit, welches System jetzt überlegen ist, das chinesische Modell oder das amerikanische Modell. Und dann kommt Donald Trump und sagt, ich will auch nicht einmal diesen Systemwettbewerb, sondern ich will nur die USA und alles rundherum ist unfair mir gegenüber und den Amerikanern und deshalb zertrümmere ich das ganze System und auf das arbeitet er offensichtlich hin mit seinen Maßnahmen.
Und jetzt muss man sagen, bei diesem Systemwettbewerb China eben ein autoritäres System mit aber durchaus turbokapitalistischen Zügen interessanterweise gegenüber dem klassischen kapitalistischen demokratischen System der USA. Mhm. Auch da hat ja Europa eigentlich schon keine Rolle gespielt.
Da hat Europa nicht viel Rolle gespielt und das ist auch, glaube ich, schon relativ lange klar, dass wir uns in dieser Frage, also um was geht es zwischen den USA und China? Es geht natürlich auch um die ökonomische Vormachtstellung. Das ist, wie die beiden das messen. Wenn ich die größte Volkswirtschaft der Welt bin, dann bin ich der Wichtigste und dann hat mein System sich durchgesetzt. Und China holt natürlich sukzessive auf. Der Vergleich macht auch nicht viel Sinn, weil einfach China viel größer ist als die USA. Aber für die USA ist es so, wenn man nicht mehr die Wirtschaftsmacht Nummer eins weltweit ist, dann ist das ein großes Problem und das muss verhindert werden. Und Europa hat das halt nie so als Ziel gesehen, ob man jetzt ein Bruttoinlandsprodukt in Europa hat, das größer oder nicht so groß ist wie von China. Das war für uns nicht so bedeutsam. Für die USA ist es bedeutsam und deshalb war der Konflikt dort. Und wir sind in diesem Konflikt auch immer wieder zwischen die Fronten gekommen. Trump 1 hat uns relativ stark Richtung China gedrückt, weil Donald Trump sich nicht an die internationalen Handelsregeln gehalten hat und China gesagt hat, wir sind jetzt die Hüter der internationalen Handelsregeln und Europa den Anspruch hat, sich ebenfalls an die Regeln zu halten, dann war es notgedrungen so, dass man mehr gemeinsame Gesprächsbasis hat mit China als mit den USA und jetzt mit den neuen Maßnahmen und Trumps zweiter Politik wird das noch viel flächendeckender und das Erste, was man schon beobachten konnte, auch schon vor dem 2. April, dass es eine Aussage gab, eine gemeinsame, dass China, Südkorea und Japan gemeinsam auf die Handelspolitik von Trump reagieren möchte. Und das ist insofern besonders bemerkenswert, weil ja Japan und Südkorea eigentlich Alliierte der USA in Asien sind und eigentlich sozusagen auf der Seite der Marktwirtschaften mit demokratischen Gesellschaftsmodell stehen, aber und von Trump so behandelt werden, dass sie auch wohl sagen, dann machen wir mit China gemeinsam eine Antwort.
Und noch bemerkenswerter, weil es dort ja nicht nur um diesen Gegensatz ein eigentlich kommunistisches System mit kapitalistischen Zügen gegenüber der Marktwirtschaft steht, sondern da geht es ja auch um die sicherheitspolitische, tatsächlich militärische Angst vor dem übermächtigen Riesennachbarn. Also die haben ja genauso wie in Europa, nicht immer friedlich zusammengelebt, auch in Asien. Und daher ist das noch bemerkenswerter, weil man sich da mit seinem Erzfeind eigentlich, von dem man sich eigentlich nur fürchtet und der immer Angst hat, dass er einen doch eines Tages wieder auch militärisch überfällt, dann plötzlich zusammenschließt.
Ja, also das ist etwas, was tatsächlich rätselhaft ist. Wenn Donald Trump an und für sich immer noch das Ziel verfolgt, wie in seiner ersten Amtszeit, gegen China vorzugehen, dann ist das, was er aktuell macht, extrem kontraproduktiv, weil das asiatische Beispiel mit Japan und Südkorea zeigen das schon. Wir sehen, dass sich Kanada von den USA abwendet und mehr Richtung Europa zuwendet. Kanada war historisch immer der engste Verbündete, auch militärisch und ökonomisch der USA. Und das ist alles nicht nachvollziehbar, weil es letztlich auch sozusagen das eigentliche Ziel der USA. Also in den USA ist es Konsens über die Parteien und in der Bevölkerung. Being tough on China is fine, weil es diesen Konflikt gibt über das System, was überragend ist.
Aber und da spielt auch die Geschichte, also sind doch, sie deklarieren sich ja selbst als Kommunisten und das hat auch in den USA, auch durch den Kalten Krieg mit der Sowjetunion, natürlich eine große Tradition. Man ist antikommunistisch. Immer. Das ist ziemlich einfach. Being tough on China ist leicht durchzusetzen in den USA. Ja. Das unterschreibt jeder, vom Linken bis zum Rechten, da ist, findet sich jeder wieder.
Genau. Und das ist der Punkt, aber dann müsste man doch eine Politik formulieren, wo man versucht, dass man mit den Partnern, die man historisch auch hat, etwas zu entwickeln, um Being Tough on China noch stärker durchsetzen zu können. Vielleicht glaubt er, dass er das mit diesen Maßnahmen schafft, dass wir uns irgendwie verpflichten, gegenüber China restriktiver aufzutreten. Vielleicht ist das eine Verhandlungslösung, ich weiß es nicht, aber dann, er hat schon sehr viel Porzellan zerschlagen, dass ich mir nicht mehr ganz sicher bin, ob wir den USA unter Trump in diesen Fragen tatsächlich sehr vertrauen können, weil er änderte ja auch alle paar Minuten seine Meinung.
Okay, das bringt mich eigentlich schon zur nächsten Frage. Sie haben jetzt eben gesagt, dass sagen Sie eigentlich schon das ganze Gespräch über, vom ökonomischen Standpunkt her aus, vieles unlogisch ist, was Trump macht. Jetzt muss man sagen, es ist eben nicht nur unlogisch nach den Regeln der Ökonomie, sondern vieles ist ja auch erratisch. Also er kündigt Zölle an, dann nimmt er sie wenige Stunden, bevor sie in Kraft treten, wieder zurück. Das ist natürlich für die Wirtschaft das Schlimmste, weil Wirtschaft beruht auf Planung. Ich muss wissen, was kann ich nächstes Jahr einkaufen und verkaufen. Wie sehr schadet diese Hü- und Hot-Politik der Weltwirtschaft?
Es schadet sehr. Also da gibt es jetzt viele Dimensionen. Zum einen sehen wir, das hat ganz massiv den Finanzmärkten geschadet, vor allem den amerikanischen Finanzmärkten. Das ist insofern auch wieder bemerkenswert, weil ja die Altersvorsorge in den USA im Wesentlichen in diesen Märkten investiert ist. Und wenn Donald Trumps Politik dazu führt, dass die Aktienkurse sinken, dann vernichtet er eigentlich Pensionen der amerikanischen Bevölkerung. Und er hat sich früher immer an der Performance des Dow Jones und dergleichen gemessen und auch andere Präsidenten, ob sie gut waren. Jetzt nimmt er in Kauf, dass die seit seinem Amtsantritt deutlich verloren haben. Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist tatsächlich, er möchte ja Investitionen in den USA mit der gesamten Politik. Da ist die Handelspolitik eine Facette, da gibt es auch die Energiepolitik, die Unternehmenspolitik, wo er Steuern senken will, die regulieren, entbürokratisieren will. Möchte ja an und für sich, das Ziel ist, die Wertschöpfung in den USA im Industriebereich zu erhöhen, also einfach die Industrie wieder größer zu machen. Und das schafft er aber nicht, wenn er dann auch noch so erratisch ist. Das war auch relativ interessant für mich in dem Gespräch mit Vertretern aus der Industrie. Dort ist die Motivation jetzt, Investitionen in den USA auszubauen, eigentlich im Moment sehr gering, weil alle mit dieser Unsicherheit ein Problem haben und sagen, wir brauchen ein verlässliches Land, wo die Rahmenbedingungen klar sind, wo klar ist, wohin die Politik geht. Und das ist mit Trump nicht geboten. Und insofern sind die eigentlich jetzt sogar wahrscheinlich eher mehr zurückhaltend in Investitionen, als sie es vielleicht vorher waren, wo er mit niedrigeren Gewinnsteuern und niedrigeren Energiekosten ja irgendwie schon ganz gut gelockt hat.
Auch unter Biden, der Inflation Reduction Act, hatten wir in diesem Podcast auch schon sehr oft, war ja sehr attraktiv für Industrien, auch aus Mitteleuropa, um in den USA zu investieren. Aber Verlässlichkeit ist in der Wirtschaft halt ein besonders starker Punkt. Noch eine Frage, nochmal zurück zu, warum macht das Trump und was erwartet er sich da? Auch wenn man diese Fantasie lebt, man könnte zum Beispiel die Automobilindustrie in Detroit wiederbeleben, dann muss man einerseits ja sagen, Volkswirtschaft ist kein Bruce Springsteen-Song, wo ich eine schöne Ballade singe und dann steht dort wieder die Fabrik und dann arbeiten dort wieder die Ingenieure und es geht weiter. Also das ist schon mal ein Problem. Und auf der anderen Seite, selbst wenn es gelingen würde, das dauert ja Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, und dann ist Trump nicht mehr im Amt. Also was erwartet er sich eigentlich davon?
Ja, das ist, glaube ich, die schwierige, offene Frage, die tatsächlich nicht klar ist. Es war bisher immer so, und das ist halt auch grundsätzlich in der Wahlauseinandersetzung in den USA so, dass die Rust Belt-Staaten, wo eben diese Industrie früher stark war, halt wahlentscheidend sind und jeder immer versprochen hat, die guten Industriejobs kommen zurück. Er, glaube ich, will beweisen, dass man das ernst nehmen kann und auch ernsthaft versuchen und erfolgreich sein kann. Es gibt sehr viele Fragezeichen, ob man erfolgreich sein kann. Und man muss ja auch sagen, was passiert denn, sollte man irgendwann diese Barrieren wieder abbauen, dann wird es auch wieder mit dieser Industrie zu Ende gehen, auch wenn man sie mal aufgebaut hat, weil offensichtlich ist es halt so, wenn wir wieder zurückkommen zu David Ricardo und Adam Smith, dass die USA in anderen Bereichen eigentlich die Vorteile hat und nicht in der Industrie, in der Autoproduktion. Das können andere besser.
Jetzt ist der Freihandel ja nicht besonders gut angeschrieben in Österreich. Sie haben es vorher schon erwähnt, rund um 1990, Fall des Eisernen Vorhangs, das Ende der Geschichte, das vermeintliche Durchbruch des freien Handels und des Kapitalismus. Und seit damals ist aber auch entstanden und seit Ende der 90er Jahre ein großes Thema, die Globalisierung sei böse. Was sagen Sie jetzt Leuten, die sagen, juhu, jetzt ist die Globalisierungsfalle eigentlich, kann nicht mehr zuschnappen, danke Trump.
Ja, also wenn wir einfach beobachten, wie beunruhigt zu Recht maßgebliche Politikerinnen aller wesentlichen Handelspartner der USA sind, wie auch in den USA diese Zollpolitik nicht von allen gutiert wird, ist es vollkommen klar, dass eine Zurückdrängung und eine bewusste Reduktion des Handels mit Kosten verbunden ist, die wir spüren werden. Die Zahl habe ich davor schon erwähnt, jetzt im Durchschnitt über die gesamte Volkswirtschaft diese 0,33% weniger Wirtschaftsleistung verteilt sich natürlich nicht gleich. Da wird die Automobilindustrie besonders betroffen sein, die Metallindustrie besonders betroffen sein und die Maschinenhersteller besonders betroffen sein. Und dann sind wir natürlich auch wieder bei dem Thema, was kann denn passieren, wenn wesentliche Märkte wegbrechen, wenn die Unternehmen Verluste machen, ihre Gewinne reduzieren, dann kann das auch Arbeitsplätze kosten. Das ist halt so, dass wir als kleines Land nicht alles produzieren können, was wir nachfragen. Und deshalb müssen wir uns auf das spezialisieren, was wir gut können. Dort müssen wir die Einkommen verdienen, um dann in einem Markt, wo wir aus der ganzen Welt einkaufen können, das kaufen zu können, was wir wollen. Und das sind halt sehr oft Produkte, die wir nicht selber herstellen.
Gibt es eigentlich irgendeine Nation, die von diesem Trumpschen Zollfuhrer profitiert?
Also es ist insofern spannend, weil profitieren wird niemand, aber relativ profitieren werden gewisse Volkswirtschaften, weil er ja unterschiedliche Zölle verwendet. Das Vereinigte Königreich hat 10% Zölle, wir haben 20% Zölle und das heißt, Unternehmen von der britischen Insel werden einen leichten Wettbewerbsvorteil gegenüber der europäischen Produktion kriegen, weil die weniger hohe Zölle tragen müssen. Wir kriegen ein bisschen einen Vorteil gegenüber China, weil die kriegen 34%, wir 20. Die Schweiz hat auch höhere Zölle als wir. Gegenüber Schweizer Konkurrenz profitiert man, wenn man in Österreich produziert, weil die Zölle niedriger sind. Und das macht die ganze Einschätzung noch komplexer, weil es jetzt nicht nur darum geht, die amerikanische Produktion gegen die Importe zu schützen sozusagen, sondern über diese unterschiedlichen Zollsätze verändert er auch die Wettbewerbssituation und Rahmenbedingungen für alle Produzenten ungleich, je nachdem, wo sie sitzen.
Trotzdem sagt der britische Premier ja selbst, in so einem Handelskrieg gibt es keine Sieger und niemand kann den gewinnen, den kann man einfach nicht gewinnen. Also sogar Großbritannien sieht das jetzt so. Ich fasse zusammen, der 2. April 2025 ist der Tag, an dem die regelbasierte Weltwirtschaft endgültig zur Grabe getragen worden ist. Was jetzt kommt, wissen wir nicht. Das Einzige, was wir wissen, dass es nicht gut für uns ist, dass es nicht gut für Österreich ist, nicht gut für Deutschland und nicht gut für Europa und dass insgesamt die Rezession, in der sich die Weltwirtschaft ohnehin schon befindet, damit noch verlängert wird und verschärft.
Es wird verschärft. Ökonomische Konflikte sind nicht zu gewinnen. Sie haben Verlierer auf allen Seiten. Die Verluste können ungleich verteilt sein. Das mag sein. Unsere Ergebnisse sagen, zunächst kurzfristig wird die USA sogar am stärksten drunter leiden. Also macht Donald Trump auch eine Politik gegen die eigene Wirtschaft und die eigene Bevölkerung. Und das sind natürlich keine guten Aussichten.
Jetzt noch eine Frage als Konsumentin, aber auch Unternehmen sind ja Konsumenten. Wenn ich jetzt ein neues MacBook kaufen möchte, muss ich mich da beeilen, bevor die Zölle höher werden?
Ja, das hängt natürlich immer sehr stark von den unterschiedlichen Produkten ab. Jetzt ist es natürlich gerade bei diesen Produkten so, von diesem Unternehmen, dass da ja sehr viele Teile nicht in den USA gemacht wird, sondern im Wesentlichen das Design und sozusagen die Fähigkeiten, die diese Computer haben, halt in den USA entworfen werden, aber Prozessoren woanders herkommen, die seltenen Erden woanders herkommen und dergleichen. Insofern ist das relativ schwierig abzuschätzen, wie sich das jetzt entwickelt, auch in Bezug auf die mögliche Reaktion Europas in diesem Bereich, schwer einzuschätzen. Was wir gesehen haben, und das wurde auch heute berichtet, dass solche Ankündigungen, dass es Ankündigungen gibt, tatsächlich aber zu Vorzieheffekten führen, so haben halt in den USA die Unternehmen relativ stark ihre Lager schon aufgebaut, dass wir eigentlich wahrscheinlich für die ersten Monate des Jahres mehr Handel sehen werden, weil man noch schnell so viel wie möglich handeln will, bevor die Zölle in Kraft treten und man höhere Preise bezahlen muss. Und danach wird es dann halt weniger werden.
Gut, das heißt also, Ihr Tipp an mich wäre, das MacBook eher früher denn später zu kaufen, aber ein paar Monate wird es noch gehen. Also es muss nicht nächste Woche sein, vor dem 9. April. Vielen Dank, Herr Professor, vielen Dank für diese Insights. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben da was mitnehmen können und ein bisschen diese schwierige, erratische Lage ein bisschen besser verstanden und die Nebel des Handelskriegs haben sich ein bisschen gelichtet. Dankeschön.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und wenn Sie noch mehr Infos brauchen über die Zolllage oder Ihr Unternehmen eine Spezialfrage hat, Sie finden alle Infos unter www.wko.at/us-Zölle oder Sie wenden sich an eines der WKÖ Außenhandelscenter in den USA. Alle, die unser Lookout-Format regelmäßig hören oder sehen, wissen, dort wird Ihnen verlässlich geholfen. Und die Kollegen in Nordamerika, die tragen es auch ein bisschen mit Galgenhumor. Der WKÖ-Wirtschaftsdelegierte in Toronto, Gregor Postel, der hat so formuliert, er hat das Gefühl, Donald Trump hat sich jetzt als Devise genommen, Make America Expensive Again. Ja, das war's wieder mit einer Folge Lookout Wirtschaftsstories aus aller Welt aus erster Hand. Aktuell, fundiert, inspirierend. Bitte abonnieren Sie diesen Kanal und Sie versäumen auch keine Folge mehr, wenn Sie jetzt die Glocke aktivieren.